Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kopfsache Featuring. Am Mikrofon sind wie immer eure Boys Hanifi und Nada. Wir sind heute nicht alleine, wir haben heute wieder einen wunderbaren Gast bei uns. Er ist ein Sprachlehrer, ein YouTuber, ein Autor, ein Unternehmer und allen voran ein wahnsinnig sympathischer Typ. Hallo und herzlich willkommen Daniel, schön, dass du da bist.
Danke Hanifi, danke für die hammer Einleitung. Ich freue mich auch, hallo Nada. Ich freue mich auch, Gast bei euch zu sein und... Ja,
sehr gut.
Lasst uns einen spannenden Talk heute haben.
Ich bin auch gespannt, worüber wir uns unterhalten werden. Es wird ganz viel um dich gehen. Es wird ganz viel darum gehen, was dich als Sprachlehrer, YouTuber, Autor ausmacht. Ich habe dich gestalkt und auf deinem Instagram-Channel steht auch Online-Language-Entrepreneur. Bist du /Autor? Nimm uns doch mal mit, hol uns doch mal. Was macht so ein Online-Language-Entrepreneur eigentlich?
Gute Frage. Also wie es ja schon aus dem Titel raushört, befasst er sich mit Sprachen. Und ja, was wir machen ist, oder was ich nicht mehr alleine, sondern mein Team und ich machen, ist, Leuten dabei zu helfen, Sprachen zu lernen. In dem Fall die deutsche Sprache gezielt. Und ganz viel Content auf YouTube, Instagram, TikTok zu bringen.
Wie lange bist du schon dabei? Wie lange machst du das schon in dem Business?
Ja, also gestartet hat es eigentlich wie so ein Hobby. Anfang 2019, so in dieser Höchst-Corona-Phase. Und ich hatte viel Zeit. Ich habe studiert, BWL studiert, war im Bachelor, 5. Semester. Habe nebenbei noch als Werkstudent gearbeitet. Und ich bin einfach so ein Typ, ich muss irgendwie irgendwas nebenbei machen. Ihr kennt es wahrscheinlich, ihr macht es ja auch noch jetzt Abend. Es ist ja jetzt 19 Uhr, wir nehmen das auf. Und irgendwas muss man halt immer nebenbei machen. Also so bin ich drauf. Und ja, ich saß dann so vor meinem Laptop und dachte mir so, okay, da irgendwas, überlegt irgendwas. Was kannst du gut?
Und, das ist eine sehr schwierige Frage.
Das ist eine schwierige Frage, ja. Und ich habe mir da wirklich mal Zeit genommen, weil sonst denkt man sich so, nee, ich habe keine Zeit für sowas. Aber ich saß da so in meinem Zimmer da und ich habe immer schon irgendwie Sachen nebenbei gemacht, aber nie hat es wirklich funktioniert. Also immer so ganz kurz und dann hat es mir irgendwie Spaß, hat sich einfach nicht rentiert. Und ja, ich saß dann so da, so okay, ich bin gut mit Zahlen, aber das mache ich ja schon. Arbeite als Accountant, Finance-Bereich, mache ich ja schon was. Und dann dachte ich mir, okay, gut, ich spreche 4 Sprachen fließend. Also Deutsch, Albanisch, meine Eltern aus Albanien kommen. Sehr gut Spanisch und sehr gut Englisch. Und ein bisschen Italienisch und gerade eben lerne ich Chinesisch. Und ja, bin dann auf verschiedene Plattformen im Internet aufmerksam geworden, wie Superprof und noch ganz viele andere Plattformen, wo du dich als Lehrer oder beziehungsweise als jemand, der diese Sprache beherrscht, ein Profil anlegen kannst und dort sozusagen anderen Leuten helfen kannst, eine Sprache zu lernen. Genau. So hat es angefangen, ziemlich klein, dann hatte ich einen Schüler aus Frankreich. Und ich weiß nicht, wahrscheinlich wisst ihr das nicht, aber wenn man in Deutschland irgendwie ein Visum oder sowas beantragen muss, ist es immer mit der Sprache, mit den Sprachkenntnissen verbunden. Das heißt, die Leute müssen immer eine bestimmte Prüfung ablegen. Und in dem Fall war es für das Goethe-Institut eine B1-Prüfung. Ich absolut keine Ahnung von der Sprache, aber als Muttersprachler kannst du dich halt auch sehr leicht in Sachen einfach einlesen und lernen. Und es ist nicht so kompliziert.
Voll, ja.
Und wir haben es dann irgendwie geschafft. Ich hatte halt auch voll den Druck, weil ich mir dachte so, okay, es ist jetzt nicht nur für diese 15, 16 Euro die Stunde, sondern es ist wirklich, ich will ihm helfen, dass es schafft und dann ist es diese.
Auf einmal ist es ernst, oder? Also auf einmal ist es ernst.
Ja, ich so, okay, ich dachte, ich mache jetzt das aus Spaß, aber das ist ja real shit, so, das ist ernst. Und ja, und wir haben es dann geschafft, wir haben die Prüfung bestanden er hat die Prüfung bestanden und es war voll das Glücksgefühl, weil ich dachte mir so, Hammer, Win-Win für jeden. Es war keine Arbeit für mich. Er hat sein Visum bekommen.
Geil.
Und da habe ich mir gedacht, okay, ich muss es irgendwie weitermachen.
Sprich, das war damals schon wirklich so eine Plattform, wo man sich wirklich ein 1:1 Coaching von einem Sprachlehrer buchen kann. Also wirklich dieser Plattformgedanke und jetzt nicht irgendwie so, es gibt ja auch so Tandem-Portale, wo du irgendwie sagst, okay, ich möchte Spanisch lernen, der andere möchte Deutsch lernen. Dann tauscht man sich aus und es war wirklich so eine Lehrer-Schüler-Beziehung.
Exakt. Also auf diesen Plattformen musst du ein richtiges Profil anlegen, dich authentifizieren, wirklich auch so Zertifikate und sowas einreichen. Ich habe halt mein Abi-Zeugnis und mein Bachelor-Zeugnis, Bachelor hatte ich da noch nicht, aber eine Matrikulationsbescheinigung musst du da hochladen. wirklich angeben, warum du diese Sprachen sprichst, wo hast du die gelernt. Es gibt halt an Muttersprache, dann Englisch, verhandlungssicher, solche Sachen. Mhm. Und die anderen Lehrer oder die anderen Personen haben dann auch Bewertungssystem. Das heißt, die Leute sind dann, werden da auch bewertet. Und ich hatte halt null Bewertungen. Und irgendwann kam halt mal so eine SMS reingeflattert, dass jemand eine Stunde bei mir gebucht hat. Und bei mir, ich hatte es halt relativ einfach, weil ich dachte mir, ich will erst mal lernen. Und hatte halt 2 Stunden kostenlos, das macht keiner dort. Mhm. Einfach, damit ich irgendwie einen Schüler bekomme, um das einfach mal so zu probieren, ob das so, ob es sich dort lohnt. Genau, und dann hat der sich halt, dieser Franzose, hat sich dann bei mir beworben und er hat mir dann diese 2 Probestunden, hat noch mehrere Stunden. Und ja, so hat's angefangen.
Stark, dann hat sich ja deine Investition eigentlich gelohnt. Also die 2 Gratisstunden und jetzt bist du ein Online-Language-Entrepreneur, wobei ich den Namen echt cool finde eigentlich. So Online-Language. Hört sich irgendwie so groß an. Wann ist es denn so groß geworden eigentlich? Also das war so das erste Mal, okay, dann ist es dann so relativ schnell, dann hast du dann den 2. Schüler, Schülerin bekommen oder hat das gedauert?
2. Schüler hat tatsächlich etwas gedauert. Ich habe dann mehr so an meinem Profil gearbeitet, ich habe halt so andere Lehrer mehr oder weniger mir angeschaut, die viele Bewertungen hatten, damit ich auch so ein bisschen besser ranke. Aber wie gesagt, du rankst halt auch nur gut, wenn du halt viele Bewertungen hast und auch viele Schüler schon hattest. Und dann bin ich aber über einen Kontakt, also so eine Freundin von meiner Mutter, ihre Tochter lebt in Albanien, dass ich ihr eine Privatstunde gebe. Ist so, okay. Das heißt, es lief jetzt dann nicht mehr über die Plattform und ich habe auch gesagt, okay, ich mach das so, ich will einfach nur lernen, ich will es dir zeigen, ich will dir auch helfen. Und da war es dann schon ein bisschen ernster, weil beim Franzosen ging es mehr um so ein Arbeitsvisum und bei ihr ging es mehr so, dass sie so in Deutschland leben kann. Also noch mehr Druck. Ich so, okay. Und da ging es mehr dann so um das Anfängerniveau. Das heißt, sie konnte absolut kein Deutsch. Also wir haben dann angefangen mit Alphabet und Zahlen und solche Sachen. Und ja, hat auch geklappt. Sie hat auch die Prüfung bestanden, konnte dann auch nach Deutschland zu ihrer Familie. Und da durch sie habe ich dann gemerkt, was für eine Nachfrage herrscht für Albaner, die in Deutschland leben möchten oder die schon in Deutschland sind, aber die Sprache lernen möchten, deutsche Sprache.
Das ist ja auch das, wo du dich gerade auf deine Instagram-Seite, auf eure Instagram-Seite fokussierst. Ihr macht ja quasi für albanischsprachige Menschen eben, was mir daran gut gefallen hat, sind wirklich so alltagsrelevante Sachen, also Sachen, die man dann wirklich braucht. Nicht so Dinge, die teilweise damals in so einem Klett Green Line 5 Büchern stehen, irgendwelche komischen Sachen, die kein Mensch braucht, sondern schon tatsächlich.
Damit man unbedingt so das Vokabular unterbringt, das man gerade in dem Unit irgendwie durchgemacht hat. Immer so komische Sätze, so verschachtelte Sätze.
Ja, genau, genau. Die kein Mensch irgendwie in England, Amerika benutzt. Ja, genau.
Immer irgendwas mit Shakespeare.
Sorry, ich habe dich unterbrochen, das war die Frage nochmal. Ja.
Magst du uns was über deine, ich meine, du hast ja einmal die Seite mit deinem Partner Like Germans auf Instagram, ja. Mhm. Und da habe ich mir auch angeschaut, da ging es ja vor allem auch um, wie man sich ausdrückt auf Deutsch. Also auf viele Dinge gehen ja darum, wie kann man Dinge auf Deutsch ausdrücken, die nicht dann irgendwie standardmäßig sind. Also eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist, so dieses Thema, das Beispiel mit der Jacke, die einem nicht gefällt. Und dann war es diese Jacke war so nur noch 15. Also viel darum, dass man sagt, okay, wie kann man sich auf Deutsch ausdrücken? Und die andere Seite, ich glaube, OG Germans, da ging es vor allem um wirklich deutsch-albanische Übersetzungen, aber halt alltagstauglich, wie ich das so gesehen habe. So, das fand ich sehr, sehr cool. Wie bist du so da in dieses Social Media Game reingekommen? Also vor allem jetzt auf Instagram bezogen. Wie hast du angefangen, das zu nutzen?
Ja, also das erste, was ich benutzt habe, war YouTube, nicht Instagram. Auf Instagram bin ich viel zu spät aufmerksam geworden. Leider, weil Instagram Game auch eigentlich was mit Zeit zu tun hat, damit der Algorithmus dich, das kennt ihr wahrscheinlich auch von Spotify,
voll.
Je mehr Content das bekommt, desto mehr hat dich der Algorithmus und das ist auf YouTube etwas anders. Also eigentlich sind die Leute erstmal auf YouTube auf mich aufmerksam geworden. Ich habe in dieser YouTube-Suche Lern Deutsch auf Albanisch eingegeben und habe dort Videos gesehen und Kanäle, die jetzt nicht unbedingt groß sind, so 40.000, 50.000 Abonnenten, aber die halt Millionen Klicks haben. Mhm. Ich so, okay. Und ich habe mir die Videos angeschaut und mir gedacht, so, das kann ich 10.000 Mal besser machen. Weil das waren einfach nur zusammengeschnittene PowerPoint-Präsentationen und ich so, das mache ich besser. Und das war auch eine lustige Story, weil ich dann zu meiner Mom gegangen bin, so, ja, ich werde jetzt YouTuber und werde so Albanern Deutsch beibringen. Und die so, nein, du kannst nicht mal Albanisch richtig. Weißt du, weil ich kann schon Albanisch sprechen, aber nicht so grammatikalisch jetzt perfekt. Und ich so, doch, ich mache das schon. Und am Anfang habe ich natürlich meine Mutter mal gebraucht, immer ihr gezeigt, so, ja, sagt man das so richtig, ist es so gut so. Mittlerweile helfen mir jetzt andere Leute auch natürlich. Aber alles hat mit YouTube angefangen. Genau, und da war immer so mein Ziel, so schnell wie möglich diesen Kanal groß zu machen und zu monetarisieren oder irgendwie an diese 1.000 Abonnenten zu kommen, weil das war so die erste Voraussetzung auf YouTube. Und da habe ich dann erst gecheckt, wie krass die Nachfrage ist, weil ganz viele Leute halt kommentiert haben, das ist super, mir E-Mails geschickt haben, hey, ich lerne mit deinen Videos, meine Kinder lernen mit deinen Videos. Das war voll krass. Und dann bin ich irgendwann auf Instagram rübergeswitcht, habe eigentlich mehr oder weniger nur meine YouTube-Videos promoted. Also ich habe einfach nur so, hey Leute, neues Videos online und so ein Bild gepostet, so ein Thumbnail, mehr nicht. Und erst vor ungefähr 6 Monaten verstanden, wie Instagram funktioniert und so wie TikTok jetzt halt auch über Reels. Und deshalb, das, was Nada vorhin gesagt hat, haben wir halt nur noch so Kurzvideos gemacht, die halt auch Millionen Aufrufe haben. Und vor allem halt für Alltagssituationen.
Ich finde aber auch, der springende Punkt ist so, also man merkt erstmal so deinen Unternehmergeist. Also du willst auf jeden Fall, du siehst da direkt ein Potenzial, du kannst das ausbauen und du siehst da auch deine Stärken, okay, das kann ich einsetzen, du hast auch eine Kompetenz dahingehend. Ich finde aber, dass der entscheidende Punkt hier ist auch das direkte Feedback, das du bekommen hast, das dir auch so diese Motivation gegeben hat, dran zu bleiben. Weil du bist ja auch im Online-Game und wir sind auch irgendwie halb so im Online-Game und irgendwie versuchen, unser Ding an den Mann zu bringen. Und das ist so wahnsinnig schwierig, wenn man nicht selber drin steckt. Und da merkst du erst wirklich so, du brauchst einfach diesen Schuss an Feedback immer wieder so. Und das, und würdest du sagen, so, hättest du das nicht bekommen, hättest du es durchgezogen?
Sehr guter Punkt. Wahrscheinlich nicht. Also Feedback ist natürlich das Wichtigste. Feedback gibt einem nicht nur Motivation, sondern auch Speed, dass man halt einfach weitermacht. Ja, sich denkt, okay, gut, Kommentar kommt reingeflattert. Hammer, wann kommt das nächste Video? Dann denkt man sich so, ja stimmt, wann kommt das nächste Video? Yeah. Dann setzt man sich halt abends hin und macht halt ein neues Video und denkt sich so, und dann wieder dieses Feedback und wieder dieses Feedback. Dann wollen Leute von mir unterrichtet werden und man arbeitet sich so in diese Sache rein, man steigert sich so rein, dass man halt wirklich dann so Profi in dieser Sache wird, ohne es sozusagen zu studiert zu haben, dann wirklich diese Sachen versteht und an die Leute übermittelt. Also Feedback ist super wichtig. Und wenn man kein Feedback hätte, dann muss man auch überlegen, ob das Sinn macht.
Absolut.
Das, was man macht. Klar, kann sein, dass Feedback auch erst nach 6 Monaten kommt. Kann auch sein, dass Sachen erstmal lange dauern. Aber heutzutage durch die Online-Welt, jeder kann kommentieren und sowas. Das heißt, man bekommt schon relativ schnell Feedback. Ich weiß aber nicht, wie es bei Spotify ist, bei euch, weil wahrscheinlich da...
Ja, bei Spotify hast du ja die Funktion, Dinge zu bewerten. Ja, da kannst du so 5 Sterne und so, aber du kannst ja nicht einen Kommentar hinterlassen. Bei Apple Podcasts kannst du das schon machen. Aber ich glaube auch, weißt du, bei YouTube ist es anders. Weißt du, dann kannst du einen Kommentar machen, dann kannst du einen Kommentar zu dem Kommentar machen.
Kommentare liken.
Das ist irgendwie viel interaktiver, ne? Kommentare liken und so.
Korrekt.
Das ist schon viel interaktiver, auch bei Insta.
Und siehst auch Likes, Dislikes, richtig. Doch, und deshalb bin ich aber zu Insta gewechselt, weil auf Insta hast du halt die Funktion, mit den Leuten zu schreiben. Das heißt, die Leute können dir jetzt aktiv schreiben und das ist schon besser auf Instagram als auf YouTube. Auf YouTube kannst du deine E-Mail-Adresse, aber viele Leute sind faul und schicken dir jetzt nicht eine E-Mail und geben dir Feedback.
Also, schon. E-Mails im Privaten schreibt man auch gar nicht mehr, oder? Wenn man so ehrlich ist, so im Geschäftlichen schon eher so, aber so im Privaten... eher geht alles über Instant Messages und sowas, über DMs und wie auch immer. Wir haben ja auch so, vor allem Hanifi, der bei uns ja vor allem federführend so Social Media aktiv ist, weiß es ganz genau und kann das bestimmt unterschreiben, aber Social Media ist ja oft auch mit Frust verbunden. Wie ist so deine Erfahrung, als du umgestiegen bist auf Instagram und TikTok dann auch, wobei ich bei TikTok weniger drin ist, wie oft bist du frustriert? Einfach weil du Beiträge erzeugst und die auf einmal überhaupt nicht performen, du keine Reichweite hast und du nicht weißt, warum. Also gibt es schon regelmäßige Frustrationsmomente oder hast du mittlerweile so verstanden, wie das Game funktioniert, dass du das gut handeln kannst?
Zero. Wirklich absolut gar keine Frustration. Weil ich mir halt denke, morgen kommt wieder ein neues Video, morgen kommt wieder ein neuer Beitrag und übermorgen wieder ein neuer Beitrag. Mhm. Das heißt, das ist dieser Algorithmus-Game. Man muss einfach, also was ich mir auf jeden Fall, also was ich mache oder was wir als Team machen, ist, dass wir Videos schon von Leuten uns anschauen, die sehr gut laufen. Das heißt, von anderen, wir sind jetzt nicht die Einzigen, die im Sprachbereich sind oder jetzt auch im Fitnessbereich oder ist egal welcher Bereich, schon schauen, was bei anderen läuft. Weil es ist ja, manchmal denkt man so, das habe ich am Anfang auch gemacht, ich habe Videos gemacht, so, ja, das Video ist Bombe, das wird hundertprozentig durch die Decke gehen. Und dann schaut sich das keiner an, weil es einfach dir selber gefällt, aber es gefällt nicht den Leuten. Mhm. Und deshalb schauen wir uns dann schon so einmal die Woche, setzen wir uns hin und holen uns alle Videos, ziehen alle Videos raus, die bei anderen Leuten gut laufen und dann tun wir unseren eigenen Touch da reinbringen oder ändern was oder versuchen es sogar noch zu verbessern. Weil jetzt auch nicht alles, was da draußen ist, perfekt ist. Und deshalb, da gehen wir schon gezielt vor und deshalb wirklich absolut keine Frustration.
Ja, ich denke, du hast halt jetzt mittlerweile oder ihr habt mittlerweile ein gewisses Level erreicht, was jetzt irgendwie so ein Daily Business ist mittlerweile. Also diese ganzen Beitragsaktionen, das ganze Engagement, was unter den Videos, was unter den Posts und sowas stattfindet. Die Leute schreiben dir aktiv, die interagieren mit dir. Du bist jetzt ein Teil deiner Community. Und ich finde, das ist so der schwierigste Schritt, das Level zu erreichen, dass es irgendwann Selbstläufer wird. Das, was du jetzt machst, ist ja natürlich Wettbewerbsanalyse. Du willst dich orientieren an anderen Unternehmen in Anführungszeichen und willst auch dein Produkt besser machen. Aber deine Community ist auf jeden Fall stark und sehr, sehr engagementstark. So. Und bei uns, so wenn ich das spiegel, ist es so zwei Parallelwelt, weil du vorhin gefragt hattest mit Spotify. Es ist eine zwei Parallelwelt, weil im Spotify läuft so der Podcast vor sich hin. Du kannst nur über Audio mit deiner Community sprechen. Deswegen musst du parallel noch eine Reichweite aufbauen. Du musst anders, also Spotify schenkt dir nichts. Es sei denn, du rankst vielleicht mit irgendeiner Folge mal, weil du in deinem Titel, wie jetzt so SEO-Prinzip, weil du jetzt in deinem Titel mal coole Keywords oder sowas hast oder so und du rankst random. Und das ist bei einer Folge ist tatsächlich bei uns passiert. Wir haben mal eine Folge über Politik gemacht. Und die ist so voll durch die Decke gegangen und seitdem kriegen wir auch immer neue Hörer über diese Folge. Aber das ist auch die einzige Folge, die wirklich so unverhältnismäßig viel Reichweite hat als die anderen. Also
Es ist Feedback vom Algorithmus. Das heißt, man sollte vielleicht ein paar Politiker einladen.
Ja, das war ganz interessant.
Und da weitermachen. Ja? Was habt ihr da gesprochen? Oder kurz, ganz kurz. Was war das genau für Themen?
Da ging es um Politik für Einsteiger. Wir haben das so aufgebaut, dass Hanifi aus der Sicht von jemandem mal Fragen zu Politik gestellt hat. Jetzt nicht irgendwelche krass spezifischen, tiefen Sachverhalte, sondern einfach nur so Basic-Fragen, damit halt dann jemand auch, der sich null damit beschäftigt, dann versteht, wie das funktioniert eben. Ja. Und die Folge war schon dann, ist dann während der Bundestagswahl. War das, ist die auf einmal, obwohl die schon ein paar Wochen alt hat, auf einmal durch die Decke gegangen, weil es halt dann irgendwie relevant war. Das war's.
Aber ergänzend dazu, wir haben die Folge im März irgendwann aufgenommen. Bundestagswahlen waren im September. Bis Juli war nichts los. Die Folge war ganz normal. Jetzt so vor sich hingedümpelt, so ein paar Streams und so weiter, so jeden Tag einfach.
Ach so, und dann kam so dieser Algo-Push
aus dem Nichts. Dann kam der Algo-Push so random. Und witzigerweise haben wir zu der Zeit auch Pause eingelegt, weil wegen dieser Frustration und so weiter, weil du kreierst, du produzierst und so weiter und wenn du dann auch noch Ziele steckst und wenn du diese Ziele dann auch nicht erreichst, weil das Feedback teilweise auch fehlt und das nicht das ist, was du dir vorstellst, dann haben wir gesagt, okay, wir legen mal eine Pause ein und lassen das Ganze mal ruhen, kalt werden. So. Und dann haben wir gesehen, irgendwie ist die Folge dann durch die Decke gegangen. Dann bin ich wieder bei dieser Motivation. Das hat uns dann wieder so eine Spritze gegeben. So, Digga, uns hat es aber auch schon an den Fingern gejuckt, muss man auch schon sagen, Nada. Also wir haben ja schon auch immer öfter dann drüber geredet.
Absolut.
Komm, wir müssen weitermachen.
Absolut.
Und,
so.
Dann haben wir wieder angefangen, weiterzumachen. Und ich glaube, Regelmäßigkeit ist halt so gerade im Online-Business also key, oder? Was würdest du sagen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also wenn du, ich würde sagen, wenn ich jetzt einen Monat nichts posten würde, würde es jemand neuen geben. Weil es kommen auch einfach immer neue Podcasts, neue Leute, die Deutsch unterrichten. Es ist einfach so. Das heißt, man ist Player versus Player. Ganz im Online auf jeden Fall. Und wie du es schon sagst, du postest etwas und es bekommt einen Algo-Push, aber 6 Monate später. Das weiß nicht. Deshalb ist ja Regelmäßigkeit umso wichtiger, weil du weißt, okay, dieses Piece of Content, was ich jetzt online stelle, kann ja sein, dass es dann erst in 3 Monaten, erst in 4 Monaten, aber das ist auch das Coole an online, dass es auch nachhaltig ist. Das heißt, du machst es nicht nur jetzt auf morgen, sondern jetzt auch vielleicht auch in 6 Monaten. Und deshalb ist, ja, es ist das Wichtigste, Kontinuität und immer, immer, vor allem auf Instagram und TikTok. Auf YouTube ist es anders. Auf YouTube reicht es schon, wenn du, also wir posten jetzt auf jedem Channel 1 bis 2 Videos maximal. Weil,
pro Woche, oder?
Pro Woche, ja. Genau. Und Instagram, TikTok muss, also meiner Meinung nach, muss jeden Tag ein Video online kommen.
Aber sobald du nicht, ich habe das Gefühl, sobald du nicht dein Gesicht vor die Kamera hältst auf Instagram, geht gar nichts mehr. Also du kannst Beiträge, knickt die Beiträge, die funktionieren einfach nicht. Das mit dem, über die Hashtags Reichweite aufbauen, das war mal. Jetzt nur noch Reels eigentlich. Ja. Jetzt nur noch Reels. Weil ich habe auch gesehen, genau, bei dir also, zum Beispiel auf dem Channel, sorry nochmal, ganz kurze Ergänzung, bei dir zum Beispiel, wenn man auf die Reels geht, sieht man eigentlich nur noch dein Gesicht und einfach so ein Thumbnail, was da halt steht und klick rein und das sind so 15 Sekunden Videos, wo du kurz was erklärst, das war's.
Korrekt. Also man muss, meiner Meinung nach, muss man schon, also wenn man es erfolgreich machen möchte, sollte man schon sein Gesicht zeigen, weil es ist so ein Vertrauen, was dem Zuschauer gibt es einfach.
Ja.
Richtig, wenn ich jetzt ganze Zeit deinen Podcast verfolge, vor allem im Podcast-Game, weil man hört ja, der Zuschauer hört es ja nur, aber wenn da jetzt noch was auf Instagram und auf TikTok kommt, ja Leute, hi, heute reden wir über das und das, man sieht dich einfach und deshalb gibt es ja auch so erfolgreiche YouTuber und sowas, weil du einfach so du siehst diese Person und denkst, bist du befreundet mit dieser Person, aber eigentlich hast du gar nichts mit der zu tun. Und diese Leute haben einfach so... Richtig, wie bei einer Serie, genau. Deshalb online, also ich denke schon wichtig. Am Anfang habe ich es auch anonym gemacht. Also einfach nur Slides, Canva, Präsis. Bis zu dem Punkt, wo ich dann angefangen habe auf YouTube, auf nur die Intros, wo ich so ganz kurz, ja Leute, in diesem Video geht es um das und das.
Ja.
Und viel Spaß beim Video. Weil es ist unangenehm.
Digga,
es ist unangenehm. Ist
eine Hemmschwelle,
danke.
Gell?
Danke, dass du das
sagst. Total ist eine Hemmschwelle. Da muss man sich aufstylen, so, weil man will ja frisch ausschauen.
Ja, genau.
Und dann geht die Kamera nicht manchmal. Es ist ultra Stress. Ich sage, es ist wirklich nicht leicht. Aber wenn man einmal wieder in diesem Flow-Modus ist, dann geht schon fit.
Kurze Anekdote dazu, die letzte Folge, wir haben auch überlegt, ob wir mit Videopodcast starten. Dann hat Hanifi gefragt, ob wir die Folge aufnehmen wollen. Und da habe ich auch gemeint, so ja, nee, lieber nicht, weil ich bin nicht videotauglich.
der feine Herr wollte da nicht und dann.
Scheißegal, ist doch egal. Wen juckt's?
Es ist aber so, echt, aber es ist eine kranke Hürde, weil ich heute Morgen zum Beispiel ich habe mir fest vorgenommen, weil ich will genau den Scheiß machen, den du gerade erzählt hast, mit dem Gesicht zeigen, sich einfach, darüber haben wir auch in unserem letzten Joe Fix gesprochen, Nada. Wir nennen das auch Joe Fix mittlerweile, weil es einfach nur so ein Business ist.
Oh, sehr officially.
Sehr official. Und da haben wir auch gesagt, so Digga, wir müssen nahbarer werden. Wir müssen irgendwie so ein bisschen mehr so diese Connection zwischen Instagram und Spotify irgendwie herstellen. Das funktioniert, das existiert bei uns aktuell nicht. Anekdote nur, war nur heute Morgen dachte ich mir, okay, du nimmst eine Story auf und so, erzähl's mal kurz, bla bla bla. Ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich einfach nicht getraut. Ja. Das ist irgendwie, es ist eine kranke Hürde, sein Gesicht zu sein. Entweder machst du das von Anfang an, entweder bist du der Typ dafür. Oder du hast, ich weiß es nicht, man fühlt sich so beobachtet. Aber es ist ja so, du willst ja dahin. Also,
Du willst ja dahin, es ist ein Attention Game, du willst ja auch die Aufmerksamkeit von Leuten, damit sie euren Podcast anschauen, deshalb ist also klar, am Anfang ist eine komplette Hürde, jetzt ich sag's auch nur so einfach, weil wenn ich mich jetzt reinversetze wieder in vor 2 Jahren, war ich wirklich so, boah, jetzt vor die Kamera wieder, shit, aber jetzt nach 2 Jahren kann ich jetzt schon sagen so, boah, das musst du also so schnell wie möglich. Das ist wirklich nur dein Mindset, das musst du so schnell wie möglich diesen Gedanken aus dem Kopf bringen und einfach posten, weil erstens, die Leute schauen sich's an Und es juckt die auch nicht mal richtig.
Genau.
Weil jeder ist so in seinem jeder ist in seinem Alltag drin, so, ah, okay, cool.
Genau.
Weiter, nächste Story. Also, es ist so ein Mindset-Game, einfach machen.
Volle
Kanne. Alltag ist ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt viel über Social Media gesprochen, wir haben viel über YouTube, Instagram, TikTok gesprochen. Du hast mittlerweile mit deinem Partner eine GmbH, du hast ein Team, du bist Online-Language-Entrepreneur, aber wie sieht so dein Alltag aus? Also neben den ganzen Social Media und du gibst ja auch noch, du hast ja auch noch Schüler, gibst Kurse, wie sieht der typische Alltag von einem Daniel aus, wenn es das denn überhaupt gibt?
Ja, also so richtig Alltag gibt's nicht, aber ich freue mich, also ich mag so diese Routinen und sowas, mag ich sehr, weil da man am meisten schafft, denke ich. Zurzeit sind wir in Albanien. Und dadurch, dass ich auch meine Eltern aus Albanien kommen, ist es ziemlich cool hier, weil ich spreche auch Albanisch, habe sehr viele Kontakte hier, also auch viel Familie hier. Und deshalb gerade eben gibt's nicht so einen wirklichen Alltag, weil ich muss mal den besuchen und den treffen und da und hier. Aber ansonsten Alltag, ich stehe eigentlich relativ früh auf, 6 Uhr ungefähr, 6, manchmal 5, manchmal 6, je nachdem, und fange erst mit dem Tag immer mit Sport an, weil da bin ich dann immer so ein bisschen befreit, dann denke ich mir so, okay, ich habe was geschafft, weil wenn ich mir so vornehme, dass ich abends oder so zum Sport gehe, mich dann immer so, boah, ich weiß, ich habe irgendwie morgens
den Kopf einfach,
Kopf ist durch und dann kommt wieder eine E-Mail rein, da noch der will irgendwas und die will irgendwas und keine Ahnung, dann ist es immer so weg. Deshalb fange ich immer relativ früh an mit Sport. Und vormittags ist immer so bei uns Content. Also vormittags kümmern wir uns eigentlich immer nur um Content. Videos für die ganze Woche. Wir haben ja auch 7 YouTube-Kanäle jetzt zurzeit, nicht nur 2.
7.
Also 7 für verschiedene Sprachen, like Italian, like Spanish, also alle diese Hauptsprachen, like French, also wo wir andere Sprachen beibringen. Und deshalb ist erstmal so Content-Zeug. Das heißt, wir treffen uns mit ganz vielen Freelancern, die dann für uns die Sachen übersetzen und wir kümmern uns dann um den Content selbst, der dann in verschiedene Sprachen übersetzt wird und gepostet wird. Und wir kümmern uns vormittags viel um Krankenhäuser. Das heißt, wir wollen jetzt, also wir arbeiten jetzt schon mittlerweile mit ein paar Krankenhäusern zusammen, wo wir Leute, die in Balkanländern sich als Krankenschwestern ausbilden lassen, also die machen das so in den Heimatländern, und wir kümmern uns darum, dass sie die deutsche Sprache lernen, vor allem jetzt aber spezifisch in diesem Sektor, jetzt wirklich Krankenschwestern-Sektor, jetzt nicht Deutsch, Alltag,
also Fachsprache,
hier.
Ja.
Fachsprache, danke.
Cool.
Genau, und da kümmern wir uns halt darum, dass wir halt mit den Krankenhäusern zusammenarbeiten, das ist immer so vormittags, dann ja, kannst du mal Mittagessen mit den Jungs. Also ich lebe jetzt zusammen mit meinem Bruder und meinem besten Kumpel David, mit dem ich auch alles angefangen habe. Genau, und dann nachmittags rum ist dann immer ganz viele Calls, also mit Lehrern. Wir haben jetzt mittlerweile 15 Lehrer, die für uns arbeiten. Und da gehen wir dann immer so den Stoff durch, passt bei der Gruppe irgendwas. Also da ist sozusagen immer so dieses ganze Organisieren von Schülern, Zoom-Tests, alles Mögliche dann. Und viel mit Schülern telefonieren auch, dass sie dann sozusagen bei uns einen Kurs machen und so weiter.
Aber wenn,
genau,
du von Lehrern,
bis abends.
Wenn du von Lehrern sprichst, hast du dann überhaupt noch Kontakt zu deinen Schülern oder habt ihr so eine Zwischeninstanz Lehrer mittlerweile oder bist du nur noch im administrativen Bereich?
Nein, ich gebe natürlich noch Unterricht.
Hey Leute.
Das macht Bock, es macht einfach Spaß. Ja. Ich habe mich aber jetzt gezielt auf Leute jetzt konzentriert, die so im B2-Niveau sind, also da, wo ich nur noch Deutsch sprechen muss, weil diese Anfängerniveaus sind wirklich anstrengend, weil da muss ich fast 60-70% Albanisch sprechen. Und weil es einfacher ist für eine Person, wenn ich in deren Sprache diese Basic-Elementar-Sachen erkläre, ist einfacher. Und jetzt will ich nur noch so fortgeschrittene Leute, die, keine Ahnung, in der IT arbeiten oder im Pharma-Bereich arbeiten und jetzt so ein bisschen mehr in Fachsprache, Wirtschaftssprache.
Für die Leute, die sich nicht auskennen, B2 heißt, von dieses Sprachsystem, es gibt ja von A1, ist ja wirklich low, low, low. Und ich glaube, das höchste ist C2, oder?
Genau, C2 ist das höchste, richtig.
Das heißt, B2 ist so Mittelklasse, so, also schon was gelernt?
Nicht ganz
gelernt,
Mittelklasse,
oder?
Also A1, A2 würde ich sagen, ist Mittelklasse.
A2 ist Mittelklasse, oder?
Genau,
okay.
B1, da bekommst du schon darfst du dich schon auf Ausbildungen bewerben in Deutschland. B2, also B1 und B2, und C1 ist dann Wenn ihr in die Goethe-Prüfung reingehen würdet, C1, dann würdet ihr nicht bestehen. Sag ich euch.
Sehr geil.
Genau, also schon geil. Fortgeschritten.
In deiner ganzen Journey, was du jetzt so was du jetzt erzählt von der A1 bis C2 und so weiter, was hast du für dich eigentlich so über die deutsche Sprache gelernt? So, ich meine, man befasst sich ja nicht jeden Tag, wenn man die Sprache eh schon kann, man befasst sich ja nicht mit der Grammatik, mit dem Aufbau vom Satz. Oder ich weiß es nicht, ob du dich jetzt auch im Detail so befasst damit oder geht es nur darum, sinngemäße Übersetzung? Wie gehst du davor? Was hast du, oder eher die Frage, so, was hast du für dich über die deutsche Sprache gelernt?
Also die deutsche Sprache ist wirklich kompliziert. Es macht absolut keinen Sinn. So viele Sachen machen keinen Sinn, dass man einfach den Schülern am Ende sagen muss, hier Leute, eine Tabelle, ihr müsst es auswendig lernen, weil es hilft nichts.
Zum Beispiel?
Aber ja, ich habe mich zum Beispiel... Soll ich das sagen? Es gibt so trennbare Verben. Mhm. Trennbare Verben. Ich komme heute um 18 Uhr an. Das Verb ist ankommen. Das ist ein Verb, ankommen. Ja. Und jetzt musst du das denen erklären, so, hey, das Verb, das trennt sich von seinem Präfix und das Präfix geht am Ende des Satzes und das Verb ist an zweiter Stelle und es macht keinen Sinn. Also das hast du nicht in anderen Sprachen, so in Italienisch oder Spanisch oder Englisch. Es ist einfach anders.
Anderes Beispiel, jemanden etwas umfahren, außen rumfahren oder etwas umfahren. Fährst du einfach rüber?
Ja.
Auch so ein Beispiel, oder?
Ja, oder Verben mit fahren. Erfahren, verfahren. Es gibt so viele Präfixe, die dem Verb eine komplett andere Bedeutung geben. Und die Leute denken sich so, aber hä, das ist doch fahren. Fahren heißt doch, dann sagen die albanische Übersetzung zum Beispiel, das heißt doch das, warum ist jetzt erfahren...
Komplett
so,
was anderes.
To experience something, so komplett andere Bedeutung. Da ist doch fahren drin. Und das hast du halt im Deutschen wirklich in sehr vielen Fällen. Und dann kommen halt noch diese Fälle dazu. Nominativ, Dativ, Genitiv, Akkusativ, was auch in wenigen Sprachen so gibt. Es gibt schon so Sprachen wie Finnisch, glaube ich, hat sogar 7 Fälle. Aber ja, es ist schon schwer. Es ist nicht einfach zu lernen.
Vor allem,
wenn man korrekt sprechen möchte, so wirklich diese ganzen Artikel so wirklich korrekt deklinieren möchte und so weiter, dann ist es schon schwierig.
Ich finde auch vor den Fällen kommen ja die Artikel erstmal, der, die, das. Da hast du erstmal die Struggle, weil wenn du, ich finde auch, dass die deutsche Sprache auf den Artikeln basiert, so ohne Artikeln, wenn du korrekt sprechen willst, kommst du nicht weit. Also, weil, die, wie gesagt, korrekt. Dativ beruht drauf, Akkusativ und Genitiv und so ein Shit. Und ich finde auch, das Ätzendste an der deutschen Sprache ist auch dieses, so, ich habe gegessen, also zweite Vergangenheit, aber ich bin gegangen. Ja. Hä? So?
Ja,
Erklär das jetzt mal.
Das ist
zum Beispiel, jetzt musst du sagen, so, ja, wenn das Verb eine Bewegung ist, wenn eine Bewegung zeigt, dann benutzt du das Hilfsverb sein. Aber wenn es keine Bewegung, aber tanzen ist doch eine Bewegung. Warum sagen wir da jetzt nicht, ich bin getanzt?
Ja, genau.
Ja, keine Ahnung. Ist halt eine Ausnahme, muss dann sagen, so im Unterricht. Denken sich auch so, what the fuck?
So eine.
Ja, es ist krass. Vor allem auch jetzt, wo du sagst, dass man wirklich mit Artikeln korrekt sprechen möchte, das ist wahr, das ist komplett, komplett schwer einfach, weil wenn du zum Beispiel sagst, ich bin in der Stadt, aber es ist die Stadt,
genau.
Ich gehe in die Stadt, warum sage ich jetzt nicht, ich gehe in der Stadt, und das klingt komisch, wenn jemand zu euch sagt, ja, wo bist du, ja, ich bin in die Stadt. Es klingt einfach so falsch, aber es ist eigentlich so ein kleiner Fehler, aber es klingt falsch und man denkt dann sofort, ah, okay, da kann es nicht.
Das musst du dir einfach merken, ja, stimmt.
Ja.
Weißt du, die deutsche Sprache an sich ist ja schon eine Challenge mit hart vielen Aufnahmen und es ist ja schon schwer genug für Leute, die irgendwie frisch nach Deutschland kommen, aber Leute, die irgendwie frisch nach Deutschland kommen, die haben ja nicht nur die Sprache, die sie meistern müssen, sondern auch die deutsche Bürokratie. Und Korrekt. Du als Unternehmer wirst es auch kennen, da gibt es wahrscheinlich auch den einen oder anderen Stolperstein, den Unternehmern gestellt wird. Habt ihr da auch oder unterstützt ihr da eure Kunden auch mit so bürokratischen Themen? Ich glaube, Behördensprache ist ja komplett nochmal was ganz anderes. Die Briefe, die klingen ja auch immer so, als würden die sich dich anschreien, so richtig fordernd und demanding. Also unterstützt ihr eure Kunden da auch in den Bereichen?
Ja, auf jeden Fall. Also sobald sich jemand bei uns anmeldet, sagen wir so einen Sprachkurs zu belegen, haben wir immer eine WhatsApp-Gruppe. Und in der ersten Stunde, da bin ich meistens immer drin, auch wenn jetzt ein anderer Lehrer die Stunde gibt, bin ich immer drin und sage den Leuten so, hey, wenn ihr irgendwas, irgendein Dokument, irgendwas nicht versteht, schickt es einfach in die Gruppe rein oder schickt es mir persönlich, wenn ihr es nicht wollt, dass es die anderen sehen, aber schickt es mir persönlich. Ich helfe euch dabei, dass ihr ungefähr versteht, um was es geht. Man hat eine Sprachnotiz, übersetzt es kurz für die und darum geht's. Aber das war, da kamen auch schon sehr viele lustige Briefe und Zettel, wo ich mir dann dachte so, okay, vielleicht will ich doch nicht immer so einen Zettel sehen und übersetzen. Weil manchmal ging es dann so, ja, sie werden abgeschoben, wenn sie nicht Integrationskurs machen. Und ich denke mir so, dann muss ich ihm so die Sprachnotiz machen und ihn das so übersetzen. Das ist schon manchmal hart, aber ja, natürlich, wir helfen ihnen schon. Jetzt nicht explizit jetzt so, du musst dahin und du musst das machen, sondern mehr mit Übersetzungen so. Das bedeutet das, du sollst jetzt das machen.
Ja, ich glaube, das ist dann auch das, weil das ist schon also wirklich teilweise ja auch für Native Speaker schwer, so dieses ganze, diese ganze Bürokratie, erstmal der Apparat, aber auch Formblatt X2Z und irgendwelche Bürokraten Wörter, die da genutzt werden. Also es ist ja schon für unser Eins immer nicht immer ganz einfach, von daher stelle ich mir das auch ziemlich schwer vor für Leute, die irgendwie gerade neu nach Deutschland kommen, sich vielleicht irgendwie eine Existenz aufbauen wollen und dann irgendwie mit diesem ganzen Apparat hier konfrontiert werden.
Es ist ja genauso wie mit dem Anwaltsschreiben, Finanzamt, alles, was so ein bisschen amtlicher wird, also ein bisschen was mit Staat zu tun hat, so, oder Banken sind super da auch so ähnlich. Ja. Da blickt man überhaupt nicht mehr durch. Wir haben vorhin noch über deine Schüler und Lehrer und sowas gesprochen. Ich wollte noch mal ganz kurz zurück auf den Punkt, so was fällt eigentlich deinen Schülern am meisten schwer? Also was ist der Punkt, wo sie am meisten drüber stolpern? Gibt es da ein Muster oder ist es immer unterschiedlich?
Immer dasselbe eigentlich, aber es ist, glaube ich, bei jeder Person, die eine neue Sprache lernt, das Sprechen. Jeder versteht mehr, als man reden kann. Es ist immer so fängt man an, du lernst Vokabeln, dann hörst du jemanden, ich verstehe das. Und dann fängst du an zu reden und hast dann so eine Blockade. Du kannst wirklich nicht so diese Wörter, die du lernst, so miteinander verknüpfen. Und das ist eigentlich so das Hauptproblem. Wie fange ich an, flüssig jetzt zu sprechen? Und das, ich sage das auch mal den Leuten, das lernst du jetzt nicht wirklich im Kurs. Der Kurs ist wie in eine Fahrschule. Mhm. Du lernst die Basics, du lernst Auto zu fahren, ungefähr. Und erst danach auf der Straße lernst du das wirkliche Fahren. Das ist halt auch mit den Sprachen so. Das musst du einfach, du musst rausgehen und auch wenn du gar keine Lust hast, jetzt so einen Satz aus dem deutschen Satz rauszubringen, ist egal. Hauptsache, man fängt an zu sprechen. Aber natürlich ist es nicht einfacher gesagt als getan.
Ja, auf jeden Fall, Mann. Also das ist genauso wie sich sein Gesicht halt vor die Kamera zu halten. Du musst dich dran gewöhnen. So, am Anfang ist es immer schwer und dann rollt der Stein und dann passt es auch so. Man lernt auch jeden Tag Neues dazu. So. Welche Sprache fühlst du dich eigentlich am wohlsten dann? Ist es bei dir, verlagert sich dann, du bist ja gerade in Albanien, verlagert sich das, wenn du in Albanien bist, dann Richtung Albanisch, weil du mehr Albanisch sprichst und dann in Deutschland dann eher Deutsch? Oder sagst du, nee, in der Sprache fühle ich mich wohler?
Also Spanisch. Spanisch ist meine Lieblingssprache. Spanisch, da fühle ich mich richtig, richtig wohl. Vor allem so abends in den Bars und so.
Echt? Fremdsprachen gehen auch ein bisschen leichter von der Zunge, wenn man schon einen oder anderen Drink
ja,
hat.
Ja, ja. Vor allem, wenn du dann ein, zwei Bierle noch intus hast, dann ist es immer extrem. Nein, Spanisch ist schön. Albanisch jetzt natürlich auch, weil ich jetzt tagtäglich auch mit albanischen Leuten zu tun habe und albanischsprachigen Leuten zu tun habe. Und ja, jede Sprache ist so anders. Deutsch ist halt so, da weiß man, okay, jetzt ist ernst.
So Deutsch
ist aber eigentlich so Sprachen zu lernen und zu können, also sprechen zu können, ist immer was Gutes, denke ich.
Ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer, Spanisch glaube ich deswegen, weil du auf Gran Canaria wohnst?
Also ich habe erstmal ein Jahr in Argentinien studiert, im Bachelor, habe dann Erasmus gemacht, nicht Erasmus, aber so ein Global Exchange und dort habe ich Spanisch gelernt. Und Gran Canaria war dann ein Erasmus im Master. Also ich habe alle möglichen Fördergelder, die es gibt, die der Staat den Unis zur Verfügung gestellt, habe ich natürlich mitgenommen. Und war dann auf Gran Canaria, habe dort ganz normal studiert, ein paar Vorlesungen besucht, die ich machen musste, um diese Punktzahl an Hürde zu erreichen. Und ansonsten Lebensunterhalt dort unterstreiten, es war nicht schwer mit dem Erasmus-Geld, wenn du es mit deinem besten Kumpel zusammenpoolst, sehr einfach.
In Argentinien jetzt?
In Argentinien und auch auf Gran Canaria.
Ah, okay. Und wie kam die Entscheidung, dass du dann gesagt hast, ich ziehe jetzt dahin? Oder ziehst du, wohnst da, oder?
Nee, zurzeit wohne ich in Tirana.
Ja, das weiß ich. Du bist jetzt vorübergehend, wir hatten ja im Vorgespräch irgendwie sowas mir kurz erzählt, du bist in Albanien. Wir kommen dazu auch noch gleich. Aber du bist ja vorübergehend da, oder? Also du wohnst ja jetzt nicht.
Nee, also Gran Canaria ist abgeschlossen. Da habe ich jetzt ein Jahr gelebt.
Ah, okay.
Genau, ist abgeschlossen. Mein sozusagen München wohne ich gerade und vorübergehend bin ich gerade in Tirana, richtig.
Ah, okay. Und da bist du zu einer Fernsehsendung eingeladen worden. Kann man auch auf deinem Instagram-Channel sehen. Magst du uns darüber mal erzählen? Fernsehsendung oder Podcast habe ich auch gehört. Warst du auch mal zu Gast?
Ja, also im Gegensatz zu Deutschland gibt es in Albanien jetzt nicht so viele Creator. Es ist ein kleines Land, müsst ihr euch vorstellen. Es sind 3 bis 4 Millionen Einwohner. Und es ist ein sehr armes Land. Ich glaube, das drittletzte oder ärmste Land in Europa. Und da gibt es jetzt nicht so viele Leute, die jetzt Zeit haben oder sich jetzt überlegen, okay, wie könnte ich jetzt hier für die albanische Community irgendeinen Mehrwert haben, wie jetzt in Deutschland. In Deutschland ist ja krass, wenn jetzt einfach nur diese Fitness-Szene oder Podcast-Szene und was weiß ich was, es kommt ja jeden Tag irgendwas Neues. Das heißt, natürlich auch der Wettbewerb dann größer, aber es ist halt ganz normal in Deutschland, irgendwas Eigenes online zu versuchen, zumindestens. In Albanien nicht. In Albanien gibt es nicht so viele Leute, die online jetzt zum Beispiel jetzt unterrichten oder online irgendwas mit Fitness machen oder online einen Podcast haben oder sonst was. Sind wenige. Und deshalb wächst man dann auch relativ schnell, wenn man da dran bleibt. Und man wird halt dann auch sozusagen ein bisschen berühmt. Und dadurch, dass ich dann irgendwann so 50.000 ungefähr erreicht habe auf Instagram, auf dem einen Channel, wurde ich dann so von mehreren Leuten angeschrieben, die im Fernsehen, zuerst mal von der Radiosendung. Also die haben mich angeschrieben, ob ich Lust habe, einfach mal vorbeizukommen und einfach so zu erzählen, was ich so mache, so wie hier eigentlich, nur halt auf Albanisch. Also da war ich schon sehr aufgeregt.
Sehr
genau,
cool.
Und ja, und dann nach Radiosender und dann ins Fernsehen. Fernsehen war wirklich eine andere Hausnummer, weil Radiosender, müsst ihr euch vorstellen, wie jetzt, voll entspannt, keiner sieht uns. Und Fernsehsendung ist schon was anderes. Da wird wirklich durch die Gegend geschrien. So, ja, wir sind in 2 Minuten live. So, jetzt hock dich aufrecht hin. Und ich saß zuerst so im Sessel, dann saß ich dann so gerade. Und ich dachte, das wäre so eine Frühstückssendung, keine Ahnung, wo wir so ein bisschen so auf einer Couch chillen und ein bisschen quatschen. Und mein Bruder, mein Bruder ruft mich so an und sagt so, ja, dein, welchem Sender bist du? Und ich habe halt so einen Sender gesagt, so Rittische, das ist so ein Hauptsender, sowas wie ZDF ungefähr in Deutschland. Und so kann nicht sein, die labern hier gerade über Putin und sowas. Das kann nicht sein, dass du hier bist. Warum sollen die dich auf so einen Sender einladen? Und ja, dann saß ich da so da und die haben mir eigentlich so ähnliche Fragen wie gestellt, mehr auf Albanien natürlich bezogen. So, warum ich in Albanien bin und was ist an der Sprache so schwer und warum denkst du, dass so viele Leute nach Deutschland wollen? Solche Fragen.
Also was ich auch in der Türkei beobachte, ist dadurch, also es geht, die Türkei ist zwar ein größeres Land, aber es geht dem Land ähnlich irgendwie. Also es ist gerade Inflation, es ist geht durch die Decke und den Leuten geht es wirklich nicht gut da einfach, weil es dem zu teuer ist. Und ich durch meinen Cousin habe ich auch einen direkten Draht, so wie es den jungen Leuten auch dort geht. Und alle flüchten da. Das ist echt krass. Also versuchen halt einfach irgendwie sich ins Ausland zu schmeißen, damit sie halt irgendwie da weiterarbeiten können und irgendeine Zukunft haben können. Also da
Perspektive.
Perspektive. Und da kann ich mir das natürlich auch vorstellen, dass das so der Fall ist. Und ihr macht auch Englisch, oder? Also Englisch ist ja auch dann mit Deutsch, denke ich mal, so die Nachfragesprache.
Nee, wir konzentrieren uns schon extrem nur auf die deutsche Sprache, weil durch die verschiedenen Niveaus, die man anbieten kann oder auch für verschiedene Zielgruppen. Das heißt, wir machen jetzt nicht Englisch für jeden, Deutsch für jeden, sondern Deutsch für albanischsprachige Leute. Und mit David zusammen, seine Eltern kommen aus Brasilien und dadurch, dass wir auch sehr gut Spanisch sprechen, haben wir jetzt auch Deutsch nur für, es ist schon sehr so eine wirklich genaue Zielgruppe, die wir sozusagen haben. Und Englisch bauen wir gerade auf, aber erstmal nur bei YouTube. Noch kein Unterricht.
Ah ja.
Also dann eben das Gleiche, was ihr quasi jetzt macht, zum Beispiel jetzt, das ist Deutsch-Albanisch und dann halt Englisch-Albanisch zum Beispiel. So, oder?
Zum Beispiel, genau. Aber da testen wir gerade noch, für welche Leute das am meisten interessant ist. Weil in Albanien sprechen alle Englisch. In Albanien sprechen alle Italienisch, weil hier der Fernseher, vielleicht kennst du auch Hanif aus Türkei, da wird nicht alles übersetzt. Mhm. Da hauen die Untertitel rein und die Leute wachsen schon mit 3 Fremdsprachen auf.
Ja, die schauen auch super viele türkische Serien. Also die türkischen Serien.
Ja, in Albanien sprechen sehr viele Leute türkisch. Ja, sprechen so viele Leute türkisch, weil die einfach diese türkischen Telenovelas anschauen und um 18 Uhr sind alle hier zu Hause und schauen diese Telenovelas an.
Ja, das ist, also in Albanien weiß ich jetzt generell, Balkan, haben die türkischen Filmproduktionen einen super krassen Markt. Also die produzieren teilweise extra für diesen Markt. Also diese ganzen, gab es diese krasse Serie des 100. Jahrhundert oder sowas, das große 100. Jahrhundert, wo es um Sultan Süleyman und sowas ging. Also das wurde hoch und runter gefeiert bis zum geht nicht mehr. Das hatte ja also über 100 Folgen oder so. Das weiß ich noch, dass das ein großes Ding war auf jeden Fall.
Ja, sehr interessant. Also ich finde dann auch, es hat eigentlich nur Vorteile, wenn du halt irgendwie nicht synchronisierst oder wenn du die Leute halt irgendwie mit Untertitel so. Ich finde, das ist immer viel authentischer, einen Film auf, also jetzt mal ein bisschen off-topic, aber einen Film eben in der Originalsprache zu schauen. Ich finde, Humor und Emotionen kommen mir viel krasser rüber und man lernt die Sprache auch noch besser. Also mein Englisch hat sich, seitdem ich zum Beispiel Filme auf Englisch schaue, auch viel mehr verbessert. Also es ist eigentlich nur, eigentlich hat es nur Vorteile.
Komplett, finde ich auch. Aber ja, das ist wieder so ein anderes Business wahrscheinlich, Sachen zu übersetzen und dann anzubieten.
Was hat das eigentlich mit dem Buch auf sich? Also ich habe ja auch gesagt, du bist ja auch ein Autor. Du hast mit deinem Partner zusammen ein Buch geschrieben. Was hat das mit dem Buch auf sich?
Zwei Bücher sogar, oder?
Das gleiche Buch halt übersetzt wieder in andere Sprachen. Also eigentlich 5 oder 6 wieder.
Skalieren.
Ja, wir sorgen schon, dass wenn wir etwas posten, dass es schon so benutzt werden kann, dass es dann wieder entweder auf verschiedene Plattformen, deshalb meinte ich auch, wenn du irgendwas mit Instagram machst, das gleiche auf TikTok auch posten. Es ist keine mehr Aufwand. Und das haben wir auch gemacht, dass wenn wir etwas schreiben, muss es dann auch möglich sein, dass wir dieses Buch zum Beispiel auch in verschiedene Sprachen übersetzen können. Und das Buch, da geht es um Kurzgeschichten. Mhm. Also wir haben auf dem YouTube-Channel Like Germans, da geht es immer so um Hauptcharakter, Lisa, sehr junges Mädchen, und die erlebt Sachen. Und darum, das sind immer so, immer pro Woche kommen da 2 Videos online, die sind dann immer so 10 bis 15 Minuten lang. Und diese Geschichten haben wir dann in ein Buch gepackt, aber mit einem Quiz hinten, damit ihr auch sozusagen, was ist in der Geschichte passiert, damit ihr auch einfach die Geschichte verstehen und auch eine Vokabelliste. Genau, und das Buch hat jetzt ungefähr so, ich glaube so 100, 150 Seiten, viele Kurzgeschichten und halt immer ein Quiz dahinter. Und genau, das war so das erste Produkt, was wir hatten.
Habe ich das richtig verstanden? Ihr habt quasi die Stories, die ihr schon vorher hattet, zusammengefasst, in ein Buch gepackt und das dann nochmal auf den Markt gebracht, oder?
Ja, genau. Richtig gut zusammengefasst.
Das finde ich aber, weil es mir schon vorher aufgefallen, bewundernswert, weil da trifft sich auch wieder, das hat dann wieder was mit so ein bisschen diesem Sinn für Business zu tun, oder? Dass du sagst, okay, wie schaffe ich das eben aus meinem Output, aus das Maximale, das Beste rausholen, wieder über eine andere Plattform. Das hat ja wieder was mit Geschäftssinn zu tun. Das ist mir auch schon vorhin aufgefallen. Das hat mich vielleicht, das ist ein krasser Sprung nach hinten, aber das hatte ich mir noch notiert, weil mich das unbedingt interessiert hatte, weil du gemeint hattest, ihr habt auch mit Krankenhäusern zu tun. Das ist ja wieder, also ist klar, es kommen viele, in Pflege herrscht irgendwie Personalmangel, es kommen viele Leute aus dem Ausland einfach, weil wir diese gut qualifizierten Leute brauchen. Natürlich müssen die auch irgendwie die Sprache lernen, klar. Aber wie seid ihr da hingekommen, das dann auch anzubieten und dann auch diesen Markt zu erschließen? Also das interessiert mich brennend.
Okay, erstmal zur ersten Sache. Wegen diesem Business-Gedanken. Also wir versuchen schon, weil es gibt ja immer diesen Spruch, work hard, oder wie ist das, work smart, not hard. Mhm. Und das ist wahr. Also man muss beides machen erstmal am Anfang. Man muss schon einfach auch viel Zeit investieren und hart arbeiten sozusagen. Aber man muss wirklich, und das haben wir am Anfang nicht gemacht, das haben wir auch mit der Zeit gelernt, dass wenn man irgendwas postet, irgendwas produziert, irgendwas macht, dass das schon am Anfang durchdacht ist, um das vielleicht mal wieder zu verwerten. Also das war dann irgendwann, das hat irgendwann Klick gemacht, so hey, warum machen wir das nicht auch da? Dann hätten wir auch das machen können und das und das. Naja. Und da haben wir sehr viele Fehler am Anfang gemacht, dass wir Sachen einfach online gedroppt haben und ohne zu überlegen, ob das vielleicht noch in Zukunft auch eine andere Sprache. Das heißt, es ist so ein Prozess. Wir in Krankenhäusern, wir haben ja mit sehr vielen Leuten zu tun, mit sehr vielen Schülern. Und viele Schüler, haben sich halt rausgestellt, waren halt Krankenschwestern. Krankenschwestern, die halt eine Ausbildung gemacht haben in Mazedonien. Wobei ich sagen muss, in diesen Ländern studiert man das. In Deutschland ist es ja kein Studium, eine Krankenschwester, sondern es ist eine Ausbildung. Mhm. Im Ausland, in meisten Ländern, ist es ein Studium. Also
ist ich studiere in der Türkei auch so,
Krankenschwester.
Ja.
Türkei, überall, auch im Balkan, in Spanien auch, in Griechenland auch, es ist auch in vielen europäischen Ländern. Und dadurch, dass wir sehr viele Schüler hatten, sind wir erstmal so drauf gekommen, dass viele Krankenhäuser, also dass erstmal viele Schüler in Krankenhäusern arbeiten in Deutschland. Und die haben wir dann auch gefragt, so ja, wie schaut es denn aus in Krankenhäusern? Und da meinten die dann auch so, ja, es ist super viel, also wie du es gesagt hast, Personalmangel extrem. Und ja, dann haben wir einfach mal Handy in die Hand genommen, einfach angerufen und sind am Anfang natürlich nicht übers HR gekommen dort. Aber ja, wenn man lang genug anruft, kommst du dann mal irgendwann an eine Person, die was zu sagen hat. Und mit denen arbeitet man dann zusammen irgendwann.
Das ist dann wieder so dieses, kann ich mir das so vorstellen, so dieses einfach mal Vertrieb, Klinken putzen, anrufen und schauen, dass du beim Richtigen ankommst. Also das einfach mal ein bisschen so Telefonroulette, die richtige Durchwahl raten und irgendwann kommst du beim Richtigen durch.
Genau, also wir haben so eine Excel-Tabelle mit allen Krankenhäusern in München und alle angerufen, ja.
Ja. Das ist eigentlich so eine Aufgabe, wenn du irgendwo angestellt wärst, was dir zugeteilt wird, worauf du eigentlich keinen Bock hast. Aber ich glaube so, wenn du Perspektive wechselst, wenn du etwas für dich selber machst, dann machst du das irgendwie automatisch. So, hast du, wie schaut so deine nächsten Pläne aus? Also du hast jetzt gemeint, Krankenhäuser, also man sieht ja auch, das Business erweitert sich. Was sind so die nächsten Steps?
Also wir planen nicht so lang im Voraus, weil wir auch sehr junges Team sind und einfach auch viel passiert im Alltag, wo dann auf einmal dann Entscheidungen wieder sich ändern und wieder neu angepasst werden und sowas. Aber nächster Step ist natürlich Krankenhäusern und der übernächste Step sind Online-Produkte, weil wir ganze Zeit so am Rausschieben, weil einfach durch die ganzen Kurse, die Live-Kurse, die wir ganze Zeit machen, das einfach sehr viel Zeit nimmt, aber jetzt immer mehr Leute sozusagen eingestellt werden, um damit ich ein bisschen mehr entlastet werde und auch mein Kollege. Und deshalb sind es jetzt der nächste Step Online-Produkte, also Videokurse, die dann in verschiedenen Niveaus wieder, Prüfungsvorbereitungen, alles Mögliche, das ist jetzt so der nächste Step, dass man mehr Online-Produkte, weil die einfach auch skalierbarer sind und die machst du einmal, dann sind die online, so wie das Buch, das machst du einmal, steckst ganz viel Zeit rein und dann läuft es auch.
Ja.
Nicht von alleine, weil du musst ja auch mal werben, aber das ist so der nächste Step. Und weil es auch einfach viele Leute gibt, die zum Beispiel Nachtschichten arbeiten, die können nicht bei Live-Kursen mitmachen oder Krankenschwestern, ja, die fünf verschiedene Schichten haben und dann wollen die halt einfach so alleine zu Hause lernen, irgendwie sozusagen voranzukommen. Genau.
Ganz stark, ganz stark, sehr fleißig auch. Also ich finde es mega inspirierend, wenn Leute einfach, wie du jetzt von sich erzählen, so hey, das haben wir irgendwann angefangen und das haben wir jetzt daraus gemacht und das wollen wir dann machen. Finde ich mega cool. Was würdest du denn jetzt den Leuten, wir kommen langsam zum Ende hin, so was würdest du den Leuten mitgeben? Hey Leute, wenn ihr am Anfang seid, macht mal dies und jenes, weil du hast schon jetzt einiges an Erfahrung gesammelt über die Jahre hinweg.
Ja.
Was würdest du jetzt einfach mitgeben den Leuten, die hier zuhören?
Es ist echt lustig, dass du diese Frage stellst. Ich war, als ich im Fernsehen war, wie gesagt, diese Sendung war live und ich war auf jede Frage top vorbereitet, wirklich auf jede.
Ja.
Hatte ich immer so eine smoothe Antwort und wo ich einfach so, okay, da rede ich ein bisschen weniger, da rede ich ein bisschen mehr. Und da war die letzte Frage war dann, was würdest du den albanischen Jugendlichen auf dem Weg mitgeben? Und ich so, oh mein Gott, auf das bin ich gar nicht vorbereitet, jetzt auf so ein Motivation-Speech, weil ich es auch einfach nicht so, weiß nicht, ich bin ja nicht so der Typ dafür, das ist jetzt so Motivationstalks, weil ich auch einfach nicht zu viel Erfahrung dafür habe, dass ich jetzt da sitzen kann, so mach so, mach so, mach so. Aber klar, die Basics, die kenne ich schon, also die kann ich auch schon mittlerweile sagen und ein Online-Business ist heutzutage super einfach zu starten. Also jeder kann durchs Internet, jeder kann da sozusagen so sein eigenes Ding machen, wer Bock drauf hat. Es ist mit ultra viel Arbeit verbunden, am Anfang vor allem und mit sehr viel Frustration, wie du es auch gesagt hast. Beim Anfang interessiert sich keiner für dich. Und am Anfang kennt dich auch keiner. Und du musst irgendwie es schaffen, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das ist dann zum Beispiel auch sein Gesicht zu zeigen oder sonst was. Das heißt, man muss wirklich einfach so ein bisschen abschalten und auf alles scheißen auch am Anfang. Einfach posten, Gesicht zeigen, also wirklich sozusagen sein Ziel verfolgen. Und klein denken, sozusagen, okay, wie viel will ich diese Woche posten? 5 Beiträge. Und dann hält man sich auch dran. 5 Beiträge werden gepostet. Man hält sich jetzt nicht mehr so dran, so okay, wie ist das Feedback? Also das Feedback muss dann immer kontrolliert werden, jede Woche. Mhm. Aber einfach, einfach machen so. Keine Ahnung. Ich weiß, ich bin echt nicht der Typ, der will jetzt so
perfekter. Das reicht ja schon nicht.
Was man machen muss.
Das reicht ja.
Quintessenz, einfach machen.
Einfach machen.
Quintessenz, also, echt einfach machen, ja.
Wir hatten auch in der letzten Folge haben wir über Karriere gesprochen. Und da ging es halt auch darum, sich halt nicht einfach so hardcore 5-Jahres-, 10-Jahres-Ziele zu setzen. Deswegen habe ich vorhin gesagt, so komische Frage. Nein. Aber einfach mal so, okay, ein Video. Okay, was kommt als nächstes? Dann halt das zweite Video. Dann halt irgendwie das dritte oder so. Ich glaube, das kann man so mit einfach machen zusammenfassen. Daniel,
korrekt.
War richtig nice. Also wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt. War eine sehr kurzweilige Stunde mit dir. Ich glaube, wir sind bei einer knappen Stunde angelangt. Vielen Dank, dass du da warst. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und für die Hörerinnen und Hörer, wir kennen uns noch nicht persönlich. Wir haben es noch nicht persönlich gesehen. Wir haben nur telefoniert. Und ich freue mich auch, dich in einem anderen Kontext auch mal zu treffen und kennenzulernen. Und an dieser Stelle auch vielen Dank an den anderen Daniel, der die Vermittlung gemacht hat. Unser gemeinsamer Kumpel. Vielen Dank an dieser Stelle und Leute, vielen Dank fürs Zuhören für euch. Nicht vergessen, uns zu abonnieren auf Spotify, bewertet uns auch gleich mal und geht mal auf Instagram, nicht nur bei uns, bei kopfsache.podcast, sondern auch bei Daniel, bei like-_germans oder OG German. Das sind die zwei Accounts, oder? Willst du noch was ergänzen?
Genau, also OGerman, das schreibt man OGJERMAN und like unten Strich Germans, richtig?
Oh damn, das war mein amerikanisches Brand.
Ach, kein Problem.
OG
kein
Germans.
Ich hab's auch falsch gesagt am Anfang.
Ich hab OG Germans.
Ich hab's beide falsch gesagt, ich muss entlachen, aber passt.
Leute, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.
Ciao. Danke, Daniel.
Danke euch, ciao.